Zurecht gehört. Der DRV-Podcast.
Herzlich willkommen hier in Berlin in unserer rechtspolitischen Runde zum ersten Regierungsjahr der Ampelkoalition. Herzlich willkommen auch den Hörerinnen und Hörern des Podcasts Zurecht gehört des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Corinna Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und selbst auch Podcasterin und habe das große Vergnügen, Sie heute hier zu begrüßen und durch die Sendung führen zu dürfen. Tja, worüber wollen wir reden? Am 24. November 2021 wurde der Koalitionsvertrag feierlich und durchaus auch euphorisch unterschrieben. Wir erinnern uns noch gut, damals waren SPD, Grüne und FDP noch voller Elan. Aber damals sah auch die Welt noch ganz anders aus. Ich hoffe, den Elan haben Sie nicht verloren, aber tatsächlich hatten Sie sich ja mit ganz anderen Themen zu beschäftigen. Was im vergangenen Jahr alles geschah und wie es womöglich weitergeht, das wollen wir heute in der nächsten Stunde etwa diskutieren. Und jetzt darf ich Ihnen vorstellen, wer mit mir hier diskutiert auf dem Podium. Ich darf Sonja Eichwede begrüßen. Sie ist rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag. Herzlich willkommen, Frau Eichwede. Sie sind ja auch Richterin. In welchem Gerichtsbezirk denn?
Im Landgericht Neuruppin war ich tätig und zuletzt am Amtsgericht Neuruppin und habe Straf- und Bußgeldsachen gemacht.
Genau. Also direkt in der Nachbarschaft quasi in Brandenburg. Ne? Mit dabei ist außerdem Helge Limburg, er ist rechtspolitischer Sprecher der Grünen. Hallo Herr Limburg. Anders als Ihr Name suggeriert, stammen Sie wahrscheinlich nicht aus dem kleinen Örtchen mit dem ICE-Bahnhof, oder? Sondern woher?
Nein, in der Tat. Gebürtiger Niedersachse, aufgewachsen an der Weser, studiert an der Weser, also doch eher nördlicher verankert.
Genau. Sehr schön. Herzlich willkommen, Herr Limburg. Katrin Helling-Pla ist rechtspolitische Sprecherin der FDP und Sie haben vor Ihrer Tätigkeit als Abgeordnete als Rechtsanwältin gearbeitet. In welchem Bereich denn?
Ich bin Fachanwältin für Medizinrecht und habe hauptsächlich Arzthaftungssachen betreut.
Ja, also auch gar keine ganz einfache Kost. Schön, dass Sie heute hier sind und begrüßen darf ich schließlich, tja, man muss sagen, als einziges Mitglied der Oppositionspartei heute hier im Bundestag, Herrn Carsten Müller. Herzlich willkommen. Er ist Obmann der CDU im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz.
Und für außerdem, Verbraucherschutz nicht mehr. Ach, wir sind jetzt absolut. Nur noch für Recht zuständig, aber ich freue mich trotzdem über die herzliche Begrüßung.
BMJ, so ist es ja auch. Das ist nun rübergewandert. Herzlichen Dank nochmal für die Klarstellung. So, außerdem ist er Bankkaufmann, Rechtsanwalt und Geschäftsführer in mittelständischen Unternehmen, habe ich gelesen.
Gewesen, jedenfalls genau. Der Geschäftsführer. Meine Anwaltszulassung habe ich noch.
Sagen Sie doch mal, was war das für ein Unternehmen?
Das sind Unternehmen beispielsweise der erneuerbaren Energienbranche gewesen, Facility Management, es waren auch Unternehmen im Automotive-Bereich dabei, es waren auch etwas exotische Branchen wie die Lebensmittelindustrie dabei, Fleisch- und Wurstherstellung, genauso wie Naturdarmhandel. Okay. Und das spätestens ist dann eine Branche, bei denen viele mich fragend angucken und sagen, Naturdarmhandel? Ist das Tennisseiten? Sind das Tennisseiten? Es würde jetzt hier zu weit führen.
Hat okay. In Braunschweig enge Bezüge zur Automobilindustrie.
Auch, aber interessanterweise ist es ja tatsächlich, meine Heimatstadt Braunschweig ist ja der Ursprung des Volkswagenwerks. Dort wurde das erste Werk errichtet und dann erst einige Wochen später in späteren Wolfsburg. Aber es ist tatsächlich auf der Weltkarte des Naturdarmhandels, und dann wollen wir das Thema vielleicht auch abschließen, eine wirkliche Metropole.
Ja, das ist doch wunderbar, dass wir das hier sozusagen on the fly nebenbei mitbekommen haben, diese Information. Herzlichen Dank, Herr Müller. So, und nun haben wir Sie alle ein bisschen kennengelernt und wollen gleich in die Diskussion eintauchen. Allerdings nicht, bevor ich betone, dass auch natürlich uns sehr an Ihnen gelegen ist, liebes Publikum, mischen Sie sich gerne ein. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich. Also auch, Sie müssen nicht warten bis zum Ende, sondern immer, wenn es Sie drängt, einfach den Arm hoch und dann nehme ich Sie gerne dran, weil das soll natürlich auch ein sehr munterer Austausch hier werden. Dann beginnen wir also. Da bietet es sich an, einfach mal zu fragen, welchen Stellenwert die Rechtspolitik eigentlich in diesem doch sehr besonderen Jahr hatte. Und wegen des Ukraine-Kriegs hat sich ja die Ampelkoalition wirklich um viele, viele Dinge kümmern müssen. Ist denn da überhaupt noch viel Zeit geblieben für die Rechtspolitik oder wie nehmen Sie quasi die Arbeit im Parlament und in dem Ausschuss da? Sind die quasi kleinen und großen Erfolge vielleicht doch geschehen, aber nicht so ganz an die Öffentlichkeit gedrungen? Frau Eichwede, Sie als größte Fraktion von der SPD, sagen Sie doch mal, wie ist Ihre Einschätzung?
Ich glaube, die Rechtspolitik hat einen sehr großen Stellenwert eingenommen, wenn auch etwas anders als vorher gedacht, wie es ja in der Frage auch schon angeklungen ist. Also rechtspolitisch als wichtigstes Vorhaben ist, glaube ich, die Streichung von 219a da herauszustellen. Auch einige Neuerungen gerade im Bereich der digitalen Hauptversammlung, Aktiengesellschaften und generell im Bereich der Digitalisierung. Aber dann eben gerade im Bezug auf die politische Lage nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine oder nicht nach dem Krieg, aber aufgrund dieses Krieges waren wir insbesondere mitberatend als Rechtsausschuss und als Ampel bei ganz, ganz vielen Gesetzgebungsvorhaben beteiligt und mussten da eben juristisch prüfen, unsere Expertise bei den Fragen vom Energierecht, vom ENSIG, der Frage, wie wir es schaffen, auch Mieterinnen und Mieter zu entlasten, einbringen und haben da, glaube ich, auch viele, viele wichtige Punkte gesetzt als Rechtspolitiker, auch wenn sie dadurch, dass es teilweise nicht federführend im BMJ waren, nicht so stark als Rechtspolitik wahrgenommen worden sind. Aber das geht dabei gerade in solchen Zeiten ja nicht nur quasi um die Wahrnehmung, sondern wirklich um die solide, gute Arbeit, die, denke ich, in der Ampel gut geklappt hat und auch sehr, sehr wichtig war.
Und Herr Limbock von den Grünen nickt auch schon. Das würden Sie so auch für Ihre Arbeit unterstreichen?
Ja, ausdrücklich. Die Rechtspolitik hatte, wie die Kollegin Eichwede schon gesagt hat, einen hohen Stellenwert, nur nicht in den Bereichen, in denen wir es uns vorgenommen hatten. Wir hatten natürlich als Koalition, das gilt ja nicht nur für die Rechtspolitik, sondern allen Bereichen, uns vorgestellt, dass wir uns mit vielen anderen Dingen hätten beschäftigen können, als das jetzt die neue Situation uns zwingt. Und gleichzeitig, wenn Sie zum Beispiel an die Planungsbeschleunigung im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien denken, dann ist das natürlich ganz originär Rechtspolitik, Verfahrensrechte, Beteiligungsrechte. Wie kann man Beteiligungsrechte aufrechterhalten und trotzdem schnell vorankommen und planen? Das sind natürlich alles wichtige Beiträge der Rechtspolitik.
Genau, oder wenn LNG-Gesetz war das Stichwort.
LNG-Gesetz zum Beispiel, wobei das keine erneuerbaren, aber genau das LNG-Gesetz, den Ausbau von Windenergie, insbesondere Solarenergie. Oder auch wenn Sie die Situation nehmen, wir haben den völkerrechtswidrigen verbrecherischen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und wir hatten die Situation, dass auf einmal hier in Deutschland Menschen sehr offensiv sagen, ja, das finden wir richtig, wir unterstützen Putin, wir unterstützen den russischen Angriffskrieg. Auch das war eine Herausforderung für die Rechtspolitik. Und ich bin froh, dass sich jetzt mittlerweile konsolidiert hat, dass natürlich das Zeigen des Z-Symbols und anderes in solchen Kontexten in Deutschland nicht erlaubt ist, sondern sanktioniert wird, weil die Verherrlichung und die Unterstützung eines Angriffskriegs hier eben nicht hingenommen werden kann. Oder wenn Sie an die Sanktionsdurchsetzungsgesetze denken. Eins haben wir verabschiedet, das zweite, da hatten wir gerade die Anhörung in dieser Woche. Auch das ist natürlich eine große Herausforderung für die Rechtspolitik. Wie können wir effektiv tatsächlich sicherstellen, dass Sanktionen, die vom Rat der Europäischen Union beschlossen werden, dann auch real, auch in Deutschland, in jeder Stadt, in jedem Land in Deutschland umgesetzt werden? Also das sind alles wichtige Herausforderungen und da sind wir, gerade wenn ich an den Bereich der Sanktionsdurchsetzung gehe, ein gutes Stück vorangekommen. Noch nicht so weit, wie wir kommen wollen, das räume ich ein. Aber wir sind vorangekommen im Vergleich zu Beginn des Jahres.
Genau, das vertiefen wir gleich auch nochmal. Aber jetzt möchte ich natürlich wissen, was Frau Helling-Pla von der FDP, wie ihre Einschätzung dazu ist.
Also es ist natürlich richtig, dass uns der Ukraine-Krieg und die Konsequenzen massiv beschäftigt haben im letzten Jahr. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass wir uns da, was unsere eigene Rechtspolitik, die ja nicht minder wichtig geworden ist, ist ja nicht minder wichtig geworden, für einen offenen, transparenten, funktionsfähigen Rechtsstaat hier zu streiten, dass das irgendwo liegen geblieben ist im vergangenen Jahr, sondern es gibt Dinge, die wir ja bereits abgeschlossen haben und es gibt eine unfassbare Fülle von Projekten und Gesetzesvorhaben, die jetzt gerade laufen, auf dem Weg sind und in Kürze zum Abschluss gebracht werden. 219a hat die Kollegin genannt, virtuelle Hauptversammlung im Aktienrecht ist abgeschlossen, NKR Gesetz ist abgeschlossen. Die Ergänzungen bei der Digitalisierungsrichtlinie sind abgeschlossen. Das Sanktionenrecht ist ist auf dem Weg. Die digitale Verkündung von Gesetzen ist auf dem Weg und wird zeitnah voraussichtlich abgeschlossen werden. Im Bereich der Vorratsdatenspeicherung sind Dinge passiert und im Fluss. Im Bereich der Planungsbeschleunigung ist was getan. Die Zentralisierung der Inkassoaufsicht.
Im Bereich genau, Ihnen fällt viel ein, Frau Helling, klar, ich merke schon. Genau.
Können wir noch weitermachen. Also.
Jetzt wollen wir mal Herrn Müller von der CDU reinholen und sagen, lässt sich doch hören, oder? Herr Müller,
meinen Sie? Es überrascht natürlich nicht, dass die Vertreter der regierungstragenden Koalition sich selber beklatschen.
Ja,
wenn man
und
dann,
was sagen Sie?
Wenn man dann in die Realität schaut, dann muss man feststellen, jetzt ist eine die Anzahl von Tagesordnungspunkten auf Ausschussberatung nicht immer automatisch der Beleg für viel und vor allen Dingen erst recht nicht für gute Arbeit. Aber wenn ich mir die Arbeit des Rechtsausschusses und auch der Fraktionen in der vergangenen Legislaturperiode in Erinnerung rufe und das mit der diesjährigen, mit der momentanen Legislaturperiode vergleiche, dann ist das tatsächlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und auch wenn, und das ist zugestanden, alles andere wäre unseriös, wenn eine Regierungskoalition sich erstmal finden muss, dauert es doch außergewöhnlich lange, bis viele Dinge auf den Weg kommen.
So,
vielleicht ist
es
Ihnen aufgefallen, als meine Kollegin Helling Plaa eben gerade ihren Beitrag lieferte, ist auf dem Weg, wird in Kürze vorgelegt, wir bereiten das vor, ist im Fluss. Das waren die letzten zwei Drittel des Redebeitrages und das ist genau die Situation. Das ist nämlich auch das, was wir im Rechtsausschuss entboten bekommen, wenn Tagesordnungspunkte, zu denen wir Anhörungen durchführen wollen, geschoben werden. Und zwar nicht ein- oder zweimal, sondern 8, 9, 10 Mal wir dann die Möglichkeit haben, das ins Plenum zu rufen. Also da passiert deutlich zu wenig. Wenn wir das Thema aufgreifen, das vielleicht neben dem, aber ich komme gleich zu dem russischen Angriffskrieg und wie man
dort mit transkulturellen Fragen umgeht. Ich möchte aber gerne hören, ein konkretes Beispiel hören zu dem.
Das kriegen Sie genau jetzt. Also wenn wir uns anschauen, dass in der vorangegangenen Legislaturperiode so ein Thema wie Musterfeststellungsklage ziemlich schnell nach Beginn und das komplex ist, nicht einfaches Thema, gelöst worden ist und wir immer noch auf das Thema Verbrauchersammelklage jetzt warten. Wenn wir uns, und damit will ich dann den Punkt oder den Reigen schließen, die Diskussion, wie gehen wir mit dem russischen Angriffskrieg um? Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat einen Antrag gestellt zur Einrichtung eines Sondertribunals. Das ist ein im Kerne rechtspolitisches Thema. Die Ampel verweist dieses in den Auswärtigen Ausschuss entgegen dem Wunsch der Antragstellerin CDU-CSU-Fraktion. Das ist erstens nicht sachgerecht und zweitens ist das eine nicht gute Übung, das so zu machen. Es ist ein im Kern rechtspolitisches Thema. Es wird auf ein Abstellgleis manövriert und das finden wir einfach nicht gut. Und ansonsten sind es eben die ständigen Vertagungswünsche, die uns beschäftigen oder vielmehr nicht beschäftigen.
Abstellgleis ist da vielleicht ein ganz gutes Stichwort, Frau Eichwede. Ist das so?
Zu dem Punkt würde ich da, also bei anderen auch, zu denen ich noch was sagen wollte, aber da würde ich ausdrücklich widersprechen, da die Frage des Sondertribunals auch insbesondere eine völkerrechtliche ist und die beim Auswärtigen Ausschuss angesiedelt ist, bei uns in der Fraktion, auch in anderen Fraktionen. Und das, denke ich, auch eine gute Übung ist, da eben die Expertinnen und Experten gerade in der auswärtigen Politik, die auch noch viel mehr Verbindung gerade zu den internationalen Organisationen und in diesem Rechtsbereich haben, einzubeziehen. Natürlich lassen wir da mit beratend unsere Expertise entsprechend auch mit einfließen. Aber gerade hinsichtlich dieser Frage, das sieht man auch daran, wo die internationalen Strafgerichtshöfe angesiedelt sind, liegt das, denke ich, sehr, sehr klar beim Auswärtigen Ausschuss. Und ich würde nicht wagen zu sagen, dass das dann ein Abstellgleis wäre, weil das doch, denke ich, einer der wichtigsten, prestigeträchtigsten, aber auch wichtigsten Ausschüsse ist. Sieht man auch bei der Tagesschau ist in der Regel die erste Nachricht, die außenpolitische. Von daher ist das natürlich gerade für Deutschland auf dem internationalen Parkett auch ein sehr wichtiger Ausschuss, ein sehr wichtiger Bereich. Aber Einige Gesetzgebungsvorhaben, muss man auch sagen und betonen, dauern in der Vorbereitung auch etwas, weil wir es erstens ordentlich machen wollen und weil es zweitens auch Bereiche sind, kann ich als Vertreterin der SPD-Fraktion auch sagen, die wir mit der CDU-CSU-Fraktion in der Großen Koalition nicht hingekriegt haben. Gerade wenn man sich das Familienrecht anguckt, da ist gesellschaftlich viel zu machen, da ist viel auch aufzuholen, um eben quasi dass das Recht Schritt hält mit vielem, was in der Gesellschaft schon längst gelebt wird. Und da ist das Ministerium, was wir hören, einen guten Austausch sind mit dem Minister, dabei eben Solides zu erarbeiten, was vorher in der Großen Koalition nicht möglich war. Eine andere Sache sind Richtlinien, die noch umgesetzt werden müssen, eigentlich schon, wie die Hinweisgeberschutzrichtlinie hätten umgesetzt werden müssen in der letzten Legislaturperiode. Da sind wir dran, um zu gucken, dass wir quasi nicht noch weiter die Fristen reißen.
Und ist aber ehrlicherweise auch nicht ganz einfach, ne? Auch das
aber
hat gekruckelt.
Das stimmt, das ist nicht einfach, aber da ist auch viel Arbeit quasi konnte nicht getan werden, weil man keine Einigung erzielen konnte. Und von daher in der früheren Koalition, das ist jetzt sehr viel einfacher und sehr viel besser, aber muss natürlich auch viel aufgearbeitet werden und das muss dann auch ordentlich gemacht werden.
Bleiben wir vielleicht kurz bei dem Thema Hinweisgeberschutz. Wir haben dazu eine Anhörung gehabt. Das war eine bemerkenswerte Anhörung, weil auch die von den
Vertreterin von Transparency International war hervorragend.
Ja, wobei die von den Fraktionen der Ampelregierung benannten Sachverständigen schwere Bedenken geäußert haben. Und das sind die Bedenken, die auch von uns geäußert werden. Deswegen ist es gar nicht so schwierig, wie Sie das darstellen, Frau Kollegin Eichwede, die Dinge umzusetzen. Man muss eben sich nur an den tatsächlichen Gegebenheiten und an den sehr neutralen, zielführenden Ratschlägen von Sachverständigen orientieren. Dann kriegen wir da sehr schnell eine tragfähige, gute und funktionierende Lösung hin.
Herr Limburg zuckt von den Grünen, bitte.
Ja, also zum einen nur noch mal zur Einordnung, das darf man auch nicht vergessen, die Ampelregierung ist noch kein Jahr im Amt. Ne? Also wir neigen ja oft dazu mal zu sagen, ja, seit der Bundestagswahl ist doch jetzt schon ein Jahr vergangen, stimmt, aber nicht am Tag nach der Bundestagswahl stand die neue Regierung, sondern erst im Dezember. Also insofern zur Relativierung. Und dann das nochmal hervorheben, die Kollegin Helling-Plath hat zu Recht darauf hingewiesen, was alles konkret umgesetzt wurde. Ich möchte das gerne, auch wenn der Kollege Müller ja dabei war bei den Entscheidungen, das nochmal wiederholen. Paragraph 219a Strafgesetzbuch ist gestrichen worden, überfällig. Und vor allem ist auch eine Regelung gefunden worden.
War auch vorher nicht möglich.
Genau, war vorher nicht möglich politisch.
Richtig,
und die Streichung ist vielleicht nicht kompliziert, aber die Frage, wie geht man mit Altfällen um, auch dafür haben wir eine Regelung gefunden. Wir haben erstmalig ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz 1 auf den Weg gebracht. Das war in 16 Jahren CDU-geführter Bundesregierung nicht möglich. Da sind Sanktionen zwar auf internationaler Ebene beschlossen worden, aber de facto hat man in Deutschland nahezu nichts getan, um sie auch real durchzusetzen. Wir haben innerhalb weniger Monate ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz verabschiedet. Wir haben die virtuelle Hauptversammlung, Frau Helling-Plath hat es gesagt, verstetigt und dabei sichergestellt, das ist ja das Entscheidende, nicht irgendeine Form der virtuellen Hauptversammlung.
Aber Herr Limburg, jetzt müssen wir nicht nochmal alles wiederholen.
Dass die Rechte der Einzelaktionäre gewahrt bleiben, das ist das Schwierige. Das klingt immer so leicht, ihr verlängert das. Aber das Entscheidende ist doch, wie schaffen wir es im 21. Jahrhundert, die Chancen der Digitalisierung, der digitalen Möglichkeiten zu nutzen, ohne gleichzeitig Rechte von Einzelnen abzuschneiden. Das ist jeweils die Herausforderung im Einzelfall und das ist uns, finde ich, in dem Bereich gelungen.
Wenn es mir gestattet ist, weil das Thema Sanktionsdurchsetzungsgesetz hier mehrfach angesprochen worden ist und wir am Montag dieser Woche eine Anhörung dazu im Finanzausschuss hatten. Zum zweiten SDG, da muss man sagen, dass allerdings, und das hat der Kollege Limburg eben versucht zu sagen, in 16 Jahren ist nichts passiert. Die Geschichtserzählung hören wir ja ständig. Deswegen ist es auch nicht die Fortschritts-, sondern die Rückblickskoalition, weil das für alles herhalten muss. Aber tatsächlich ist es so, dass das SDG 1, das Sanktionsdurchsetzungsgesetz 1, an vielen Stellen total fehlerbehaftet war und in der Durchsetzung gerade eben nicht die Erfolge gebracht hat. Wie kann man denn im Ergebnis in der Fläche zur Sanktionsdurchsetzung die Kommunen rausschicken? Das funktioniert nicht. Das wird jetzt korrigiert. Nur die Erkenntnisse, die jetzt sich langsam in der Ampel durchsetzen, sind schon beim SDG 1 angesprochen worden. Und die Anhörung am Montag war, ehrlich gesagt, sie war freundlich formuliert durch die Sachverständigen, sie war eine Verheerung für die derzeitige Positionierung der Ampel. Auch wenn es ist ein neues Thema. Die Frage der Sanktionsdurchsetzung ist, und das ist zugegeben, und ich habe es auch eingangs gesagt, ist vollkommen klar, eine Koalition muss sich finden, eine Bundesregierung muss in Tritt kommen. Aber Wir hinken eben auf diesem Feld, das vergleichsweise neu ist. Es gab übrigens in den vergangenen Jahren, da wurde das Justizministerium regelmäßig nicht von Vertretern der Union geführt. Also mir sind keine Initiativen, auch nicht der Grünen, erinnerlich, die das Thema Sanktionsdurchsetzung gebracht haben. Aus dem SPD-geführten Justizministerium kam nichts. Und wenn wir jetzt vor der Anforderung stehen, dann müssen wir darauf achten, dass die Dinge funktionieren. Und ich habe die Hoffnung, dass sich da etwas mehr bewegt. Nur, und dass wir zu einer Bundeszollpolizei kommen, um das auch zu machen. Die Themen sind alle nicht einfach zu machen, sind rechtspolitische Themen. Die werden allerdings weitgehend ausgeblendet durch die Ampel im Rechtsausschuss. Die Frage, wie man dann zum Beispiel mit eingefrorenen Vermögensgegenständen umgeht.
Aber man
spannende
muss,
Frage.
Aber man muss bei der Frage Sanktionsdurchsetzungsgesetz erstens sagen, Sie sprachen gerade die Anhörung im Finanzausschuss an. Es ist nicht beim Bundesjustizministerium angegliedert, sondern im Finanzministerium, was durch unterschiedliche Köpfe geführt wurde.
Da war, glaube ich, der Bundeskanzler aktuell auch schon mal
drin. War auch, deswegen sage ich auch, durch unterschiedliche Köpfe geführt wurde. Vorher war es auch Herr Schäuble, aber das Wichtige ist ja, dass man daraus lernt und dass man guckt, wie eben was gut umgesetzt wird, was eben auch jetzt ja gerade eine Priorität auch eben des Bundeskanzlers ist, gerade bei der Frage der Sanktionsdurchsetzung. Und dass das Sanktionsdurchsetzungsgesetz 1 einen anderen Regelungsgehalt hat als das Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2. Es war immer klar, dass dieser zweite Teil kommen wird und kommen muss und man da auch noch ein bisschen länger drüber diskutieren muss, weil es eben ganz andere rechtliche und finanzpolitische und noch schwerwiegendere Fragen hierzu zu klären gibt und dass gerade aber auch die Ermittlungsbehörden ja schon lange darauf hingewiesen haben, dass sie das eben brauchen. So neu waren die Fragen dann nicht und Sanktionen gab es ja vorher.
Ich möchte hier ganz kurz mal einen Cut machen und wieder Sie zurückleiten, ganz vorsichtig auf die Rechtspolitik, denn da wollen wir sozusagen hin. Und würde gerne mal ein Thema anschneiden, was ja im Moment auch für gehörig Ärger sorgt, nicht unbedingt innerhalb der Ampelkoalition, obwohl wir das vielleicht auch gleich nochmal klären können, sondern vor allen Dingen Bund und Länder sind da herzlich zerstritten. Sie wissen schon, auf was ich ziele, nämlich den berühmten Digitalpakt. Da würde mich mal eben interessieren, also Bundesjustizminister Buschmann ist eben hat 50 Millionen auf den Tisch gelegt, insgesamt 200 Millionen in den nächsten Jahren, um die Justiz zu digitalisieren, um den Ländern da auf die Sprünge zu helfen. Da würde mich mal interessieren, Frau Eichwede, können wir uns so einen Streit jetzt im Moment eigentlich leisten, insbesondere wenn es um die Digitalisierung geht? Denn da brennt es ja nun an allen Ecken. Die Justiz ist hoffnungslos hinten an. Oder Sie als Richterin können vielleicht am ehesten beurteilen, wie dramatisch ist denn die Situation?
Also es wurde sehr, sehr lange sehr viel verschlafen. Deswegen haben wir als Ampelkoalition gesagt, deswegen hat die Bundesregierung auch da, muss man sagen, auch die Große Koalition schon gesagt, mit dem Pakt für den Rechtsstaat damals, jetzt mit dem Pakt für den digitalen Rechtsstaat, dass man eben gewillt ist in einem Bereich, der nicht in der eigenen Zuständigkeit liegt, weil es eben diese überragende Bedeutung gibt, den Ländern finanziell unter die Arme zu greifen, um eben diese Mammutaufgabe zu bewerkstelligen. Die Länder haben einen unterschiedlichen Entwicklungsstand. Wenn man die E-Akte zum Beispiel nimmt, in Brandenburg ist die tatsächlich relativ weit, in anderen Bundesländern nicht. Aber der Stand der Digitalisierung ist in Teilen wirklich, wirklich verheerend an den Gerichten. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass man da schnell es schafft, eine Einigung eben auch mit den Ländern zu erzielen, dass in Bereichen, wo man bundesweit was machen kann und auch vielleicht nicht in kleinen Fördertöpfen, sondern wo man strukturell eben für das ganze Land was machen kann mit einer Cloud, mit Datenbanken oder so, dass der Bund da auch einschreitet und finanziell eben hilft. Eine Einigung ist gewollt, deswegen liegt der Vorschlag auf dem Tisch mit den 200 Millionen in Jahresscheiben von 50. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Vorschlag und ein sehr wichtiger Vorschlag, den wir dringend brauchen und wo wir hoffen, dass wir auch schnell eine Einigung mit den Ländern erzielen. Man muss aber auch noch mal sagen, dass wir finanziell heute in einer anderen Situation sind, als wir es vor einem Jahr, als der Koalitionsvertrag ausgehandelt worden sind, waren. Und die Höhe dieses Betrages durchaus auch wirklich ein Erfolg, muss man auch sagen, auch des Justizministers ist, dass man das sozusagen noch rausholt in der finanziellen Lage, in der man ist, wo man eben keine Zuständigkeit in dem Bereich eigentlich hat. Und wir trotzdem sagen, wir haben das im Koalitionsvertrag gemacht. Wir halten das für sehr, sehr wichtig. Ich halte es persönlich als Richterin für sehr wichtig. Und wir auch gewillt sind, immer weiter zu gucken, ob es irgendwo anders noch finanzielle Spielräume gibt, um eben weiterzugehen im Sinne Pakt für den Rechtsstaat.
Frau Hellingplar, die FDP ist ja dann auch diejenige in der Ampelkoalition, die, glaube ich, am stärksten auf das Geld quasi guckt. Und sie jetzt hat Frau Eichwede eben gerade gesagt, die 50 Milliarden waren für Herrn Buschmann, Milliarden sage ich schon, es sind natürlich Millionen, nicht, dass hier falsche Eindrücke.
Das andere wäre nicht schlecht, aber, genau.
Aber man redet eigentlich ja auch nur noch in Milliarden. Aber hier sind es tatsächlich mal 50 Millionen, also ein Erfolg für Herrn Buschmann, sagt Frau Eichwede. Aber wie würden Sie das sagen? Die Länder verlangen ja mehr, wollen mehr. Ist das im Wesentlichen auch eine Finanzierungsfrage oder geht es nicht auch um strukturelle Dinge, um mal eine einheitliche Videokonferenz zum Beispiel oder auch die E-Akte sozusagen zu vereinheitlichen?
Also das Projekt, eine einheitliche Videokonferenztechnik zu entwickeln und Software da zu entwickeln und in Betrieb zu nehmen, das läuft ja bereits und ist ja bereits angegangen. Erstmal sind wir, ist der Justizminister Justizminister und sind wir Rechtspolitiker. Das heißt, uns liegt natürlich viel daran, so viel Ressourcen für die Ziele, die wir verfolgen, wie möglich zu akquirieren.
Also Sie würden auch mehr als 50 Millionen geben, wenn es nach Ihnen ging?
Naja, ich glaube, man wäre kein vernünftiger Rechtspolitiker, wenn man nicht nimmt, was man bekommen kann. Wir sind Fachpolitiker und streiten für unsere Interessen. Nichtsdestotrotz müssen wir anerkennen, dass wir uns in einer absoluten Ausnahmesituation befinden, dass wir uns in einer Situation befinden, mit der wir so nicht, also mit denen keiner gerechnet hat vor noch nicht allzu langer Zeit und dass wir uns da auch eine Verantwortung für kommende Generationen, was unseren Umgang mit Haushaltsmitteln angeht, insgesamt stellen müssen. Und wenn wir auf den ersten Pakt für den Rechtsstaat blicken, der ja etwa 220 Millionen umfasst hat, wir jetzt mit 200 Millionen eine riesige Summe erneut auf den Weg bringen konnten und das trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen. Und ich finde, da können wir zufrieden sein. Jetzt geht es darum, im Schulterschluss mit den Ländern gemeinsam zu schauen, wie wir die Digitalisierung der Justiz in diesem Land tatsächlich vorantreiben und da möglichst viele Projekte gemeinsam mit den Ländern entwickeln und auf den Weg bringen. Da sind ja auch schon einige weitere Schritte gegangen, beispielsweise die Online-Verfahren.
Genau, aber es knallt ja ganz schön, Herr Müller. Ah, ja. Können Sie das nachvollziehen, was da?
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Wir hatten uns ja eben, als wir uns vor dieser Runde kurz abgesprochen haben, hatte ich ja Ihnen den Vorschlag gemacht, ich leide nicht darunter, dass ich der einzige Oppositionsvertreter bin, dass man diese Runde, würde man sie um einen Landesjustizminister erweitern, egal welcher politischen Farbe, wir hier, glaube ich, nicht nur von mir deutlichen Widerspruch hörten, sondern eben auch von dem Landes- oder der Landesjustizministerin. Es ist ja durchaus bemerkenswert. Ich will es Ihnen nicht ersparen, wenn ich aus dem Beschluss der JuMiKo vom 10. November, also von vor wenigen Tagen, mal zitiere. Es ist ja so, dass wir durchaus feststellen, und das steht das Publikum fest und wer sich für Rechtspolitik interessiert ebenfalls, dass es eine schwere Gesprächsstörung zwischen dem Bundesjustizministerium und den Landesjustizministerien gibt. Ich finde auch, da wird den Ländern Unrecht getan. Und dieser formelhafte Hinweis, das ist eigentlich keine originäre Bundesaufgabe, der wird in anderen Bereichen so nicht geliefert. Ich sage mal, was die Justizministerkonferenz zum Thema Rechtspakt, Pakt für den Rechtsstaat mit auf den Weg gebracht. Das ist übrigens ja die erste Maßnahme, die, obwohl sie im Ampelkoalitionsvertrag vereinbart worden ist, gekündigt worden ist. Die wird nicht durchgeführt. Insofern ist das schon relativ neu. Die Justizminister erklären dazu Folgendes. Die Justizministerinnen und Justizminister stellen fest, dass trotz mehrfacher Beschlussfassung der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister sowie der Konferenz der Finanzministerinnen und Finanzminister den Forderungen aus Justiz und Anwaltschaft bislang weder die Verstetigung des Paktes für den Rechtsstaat noch ein zusätzlicher Digitalpakt durch das BMJ auf den Weg gebracht wurden. Und etwas weiter stellt man dann zur Frage, wie ist so ein Digitalpakt auszugestalten, Folgendes fest. Die Justizministerinnen und Justizminister stellen fest, dass ein zukunftsfähiger Stärkungspakt für die Justiz sowohl die Verstetigung des Paktes für den Rechtsstaat als auch die Erweiterung um einen strukturell begründeten Digitalpakt umfasst. Also das geht ja deutlich über das, was im Moment auch nur sehr ungefähr in den Raum gestellt worden ist, nämlich einzelne Projektunterstützung deutlich hinaus und die Anforderungen der Justiz für einen auch akzeptierten und gut funktionierenden, schnell handlungsfähigen Rechtsstaat sind eben andere als nur einzelne Projektfinanzierungen. Tatsächlich, das ist schwierig für die Kolleginnen und Kollegen der Ampelkoalition hier zu sagen, das räume ich ein, ist dieser sogenannte Digitalpakt ein Feigenblatt. Er dient der Kaschierung. Es ist doch nicht rein zufällig, dass sozusagen mit der Ankündigung dieses digitalen Paktes der eigentliche Pakt für den Rechtsstaat endgültig aufgekündigt worden ist.
Nein, da müssen wir also.
Da regt sich jetzt Widerstand.
Wunsch. Ja, natürlich gibt es da Widerstand, aber eben nur von denjenigen, die diese Kündigung ausgesprochen haben. Ich bin sehr dafür, dass wir das Kind beim Namen nennen.
Aber erstmal aufkündigen kann man laufende Verträge und hier musste was neu ausgehandelt werden von einer neuen Regierung und da sind wir auch dabei und das ist. Es gibt den Pakt für den digitalen Rechtsstaat. Da sind Mittel eingestellt, auch wenn sie gerade nicht freigegeben worden sind, weil eben das Parlament, was im Übrigen dann auch das Königsrecht des Parlaments ist, gesagt hat, wir wollen über die Projekte nochmal drüber gucken, damit sie eben eine strukturelle Hilfe auch darstellen können und man sich nicht im Kleinen verliert. Und wir streiten auch dafür, auch gerade als SPD, weil eben der Pakt für den Rechtsstaat letztes Mal ein großer Erfolg war, dass wir gucken, dass wir das eben entsprechend auch weiter umsetzen. Wir müssen aber trotzdem betonen, wir sind in einer veränderten Lage und von einem Feigenblatt zu sprechen, wenn wir über 200 Millionen Euro sprechen, das finde ich doch schwierig, zumal jetzt ob 20 Millionen mehr oder weniger, das ist natürlich viel, viel Geld, das sind 10%, aber das ist nicht der Unterschied zwischen einem ganz großen Wurf und einem Feigenblatt.
Frau Helling-Pla?
Ja,
und dann Herr Limburg wollte auch noch was
also
sagen.
Vielleicht nur ergänzend dazu. Also ich glaube, die Gesamtlage des Landes einfach so ausblenden bei so Fragestellungen kann man einfach auch nur als Oppositionspolitiker. Und das muss man hier einfach mal so konstatieren. Die Tatsache, dass sich Landesjustizminister mehr wünschen, liegt doch offenbar auch in der Natur der Sache. Also die würden auch einen schlechten Job machen, wenn die nicht mehr fordern würden. Es ist deren Zuständigkeit und sie wünschen sich eben Geld für ihre Zuständigkeit.
Und sie setzen die Prioritäten falsch.
Wobei ich muss auch sagen, kann nachvollziehen, dass Sie sagen, natürlich ist es die Aufgabe der Justizminister, aber auf der anderen Seite, Herr Müller hat das ihm jetzt eine Sprechstörung genannt, habe ich Sie da richtig verstanden, zwischen Justizminister Buschmann und den Länderministern. Aber also wir reden ja hier schon durchaus von verhärteten Fronten, Herr Limburg vielleicht jetzt.
Ja, das ist sicherlich keine ganz einfache Situation, aber die Kollegin Helling-Pla hat es ja beschrieben. Es ist haushalterisch eben jetzt und in den kommenden Jahren auch aufgrund einer so in der Form ja in der Nachkriegszeit noch nie dagewesenen Krise auch keine leichte Situation. Aufgekündigt ist überhaupt nichts. Es gibt jetzt den Vorschlag des Bundes für Digitalpaktmittel und es gibt die Länder, die sagen, Moment mal, was heißt das in der konkreten Ausgestaltung? Und Pakt muss doch heißen, wir gestalten das gemeinsam aus. So, das sind jetzt die Gespräche, die jetzt laufen und laufen werden. Und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, die Finanzsituation der Länder ist ja auch höchst unterschiedlich. Also sozusagen, das heißt, diese Mittel, nicht einfach zu sagen, wir verteilen die pauschal, Königsteiner Schlüssel, jedes Land kriegt einen gleichen Anteil, sondern wir sagen, wie es der Bundesjustizminister vorgeschlagen hat, wir schauen gezielt, wo ist welcher Bedarf, wo sind welche Projekte. Das finde ich ausdrücklich sinnvoll. Klar ist, dass an dem strukturellen Ziel, zu einer gemeinsamen, einheitlichen Digitalisierung der Justiz zu kommen, da haben Bund und Länder ein Interesse dran, selbstverständlich. Unsere Justiz ist ja nicht isoliert aufgeteilt in Landes- und Bundesjustiz, sondern es ist dann schon noch ein einheitlicher Justizkörper. Und ich sag mal so, bei den analogen Akten haben wir ja auch nicht mit unterschiedlichen Papierformaten gearbeitet. Die einen hatten A5 und die anderen A4, sondern es gab einheitliche Formate und Standards. Und das ist auch richtig so. Also insofern, das ist schon ein gemeinsames Interesse. Und ich gehe davon aus, dass es da zu einer Einigung kommen wird in der kommenden Zeit. Natürlich wäre es begrüßenswert, wenn wir schneller vorankommen würden in den Gesprächen. Klar, wollen wir auch. Auf der anderen Seite, das hat Frau Eichwede vorhin schon gesagt, es ist ja auch wichtig, gründlich und sorgfältig zu sein. Klar ist aus unserer Sicht, dass je nach Entwicklung der Haushaltslage in den kommenden Jahren wir schon schauen müssen, ob wir da noch mal mehr nachlegen können. Aber das muss ich auch ganz ehrlich sagen, Herr Müller, wir hatten die Auseinandersetzung ja schon auf Twitter vorhin. Die Union fordert immer von der Ampel, wir sollen weniger Schulden machen, wir sollen Steuern senken und wir sollen in allen möglichen Bereichen viel, viel mehr Geld ausgeben. Das ist halt schlechterdings unmöglich. Ich warte noch auf den ersten und einzigen Einsparvorschlag, den die Union in dieser Legislatur macht. Der kommt halt leider nicht. Also insofern ist es dann eben auch die Herausforderung, mit den vorhandenen Mitteln richtig zu haushalten.
Und da hat der Kollege
ich bin sicher, dass wir zu einer Einigung mit den Ländern kommen werden.
In den letzten Wochen und Monaten nicht richtig aufgepasst. Es gibt eine Reihe von, weil es natürlich auch...
Welche denn konkret?
Ich nenne Ihnen ein konkretes Beispiel, das sozusagen eine Herzensangelegenheit der Grünen sein muss. Nehmen wir das Thema, und darüber haben wir uns auch schon unterhalten, es führt jetzt ein bisschen vom Kern der Rechtspolitik weg, aber nehmen wir das Thema Anforderung an Energiesicherheit. Da hat diese Bundesregierung Anfang des Jahres, kurz vor Ausbruch des Krieges, Fördermittel für energetische Sanierung zusammengestrichen. Mit dem Ergebnis, dass sämtliche Maßnahmen terminiert worden sind, eingebrochen sind. Das ist eine Maßnahme, die sich schon wenige Wochen später für jedermann als grundfalsch herausgestellt hat. Wir fördern im Moment, was in der Sache notwendig ist. Wir subventionieren Energiepreise nach unten. Und die eigentlichen strukturellen Investitionsmaßnahmen, die sind von dieser Bundesregierung vereitelt worden. Ja. Im Übrigen, also das würde auch ein bisschen weit führen,
genau,
wenn wir
leider
jetzt zum Thema
so weit
Beratung, Energiegesetzgebung im Rechtsausschuss ausführten, mit einem vollkommenen Kauderwelsch, mit Sondersitzungen, die für die Gasumlage durchgeführt worden sind, um sie dann 25 Stunden später ebenfalls zu revidieren. Das ist ehrlich gesagt das Gegenteil von überlegt und sorgfältig.
Also das können wir jetzt leider nicht weiter vertiefen, weil das führt uns dann doch ein bisschen zu sehr ab. Ich möchte quasi den Digitalpakt jetzt mal verlassen und doch bei der Digitalisierung bleiben, denn die ist ja wichtig. Wir haben gerade jetzt gestern von Bundesjustizminister Buschmann den Referentenentwurf gesehen zum Thema Videoaufnahme, Ton- und Videoaufnahme in Hauptverhandlung. Da würde ich ganz gerne wissen, Frau Hellingplan, wie wird sich die Hauptverhandlung dadurch ändern?
Die Hauptverhandlung wird sich eigentlich, glaube ich, gar nicht so groß ändern. Es ist ja eine zusätzlich zum Protokoll erfolgt ja die Dokumentation und die Transkription. Möglicherweise werden oder auf Sicht die Beteiligten dort mehr die Hände frei haben, weniger mitschreiben müssen, mehr mitdenken können, mehr auf das aktuelle Geschehen achten können und im Nachhinein eben nochmal sich weniger in Erinnerung rufen müssen anhand eigener Notizen, vielleicht auch sich weniger unsicher sein müssen, sondern es wird eine einheitliche Grundlage auch im Nachhinein geben, anhand derer man sich an das konkrete Geschehen tatsächlich erinnern kann.
Also ist im Grunde genommen nur eine Hilfestellung oder geht es vielleicht dann doch drüber hinaus? Ich habe jetzt schon Diskussionen gehört, wo es vielleicht auch darum gehen muss, ob sich dann vielleicht das Revisionsrecht da auch anschließen muss, ob da es noch Anpassungen geben muss oder sagen Sie ganz klar, hier sind wir eigentlich, vollziehen wir nur etwas, was vielleicht in anderen Ländern sowieso schon gang und gäbe ist. Das ist längst überfällig und so wird's gemacht. Ich würde dann Herrn Limburg mal ganz kurz fragen, das soll bis zum 1. Januar 2030 verbindlich eingeführt werden. Ne? Ist jetzt nicht ganz ehrgeizig, oder? Geht sowas nicht schneller?
Ja, Also es wird ja schon vorher angefangen. Ne? Das ist sozusagen das letzte Datum, wann es dann wirklich in jedem Landgerichtssaal in dieser Republik vorhanden sein muss. Ich glaube auch da, wir hatten vorhin eine Digitalbox, wir wollten ihn eigentlich verlassen, aber es hängt ja alles mit allem zusammen, ja, weil natürlich die Länder müssen die Gerichtssäle ausstatten. Insofern glaube ich, dass, oh, das wird man in den kommenden Monaten und Jahren sehen, aber dass die Länder vorsichtig ausgedrückt sehr reserviert wären, wenn der Bund sagt, so, wir machen jetzt einfach mal noch mehr Tempo und ihr müsst das alles viel schneller machen. Das ist schon systemisch eine große Umstellung, was das Technische angeht und auch was zum Beispiel die ganzen Datenschutzfragen angeht, Speicherfristen etc. Wie verhindert man, dass da Dinge dauernd nach draußen gestochen werden und so weiter. Also es müssen schon viele Folgefragen mitgeklärt werden. Ganz ausschließen, dass es die Hauptverhandlung auch in der Form verändert, dass es vielleicht am Anfang erstmal Unsicherheiten hervorruft, kann man natürlich nicht einerseits. Andererseits, wer Zeuginnen und Zeugen, gerade Zeuginnen und Zeugen, die das erste Mal vor Gericht aussagen, beobachtet, das ist schon jetzt ja eine besondere Situation. Also in der Regel, in aller Regel, wenn man Zeuginnen und Zeugen sieht, die das erste Mal in so einem altehrwürdigen Landgerichtssaal den betreten und dann aussagen, dann ist das ja schon keine normale Gesprächssituation, wie die wir jetzt hier so auf dem Gang oder so haben. Und das ist ja auch richtig, weil es ja darum geht, dass man möglichst präzise die Wahrheit sagt. Insofern sehe ich es wie die Kollegin Helling-Plahr. Ich glaube nicht, dass es eine ganz strukturelle Veränderung ist. Was das Revisionsrecht angeht, habe ich weiß ich, dass es da viele Sorgen gibt und gab oder auch viele Diskussionen gibt. Werden jetzt dauernd Prozesse wegen vermeintlicher Kleinigkeiten in der Revision aufgehoben. Ich hätte da jetzt aber erstmal Vertrauen in die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass die auch weiterhin mit Augenmaß erfolgt. Überspitzt gesagt könnte man ja sagen, wenn man Sorge hat, dass jetzt durch die Dokumentation dauernd Prozesse aufgehoben werden, dann würde man ja unterstellen, dass es eigentlich dauernd Fehler in Prozessen gibt, die nur keiner bemerkt hat oder keiner nachweisen konnte. So, diesen Eindruck habe ich in der Form nicht aus allem, was ich sozusagen aus der Praxis höre. Und insofern wäre ich da erstmal gelassen und glaube nicht, dass wir die große Revisionsrechtsreform jetzt zwingend brauchen.
Frau Eichwede, ist das dann so ein Vorhaben, was man jetzt so schnell durchwinken kann?
Schnell durchwinken, denke ich nicht, abgesehen davon, dass das auch, glaube ich, nicht so ist, weil dem ja eine lange Diskussion auch schon vorausgegangen ist, sowohl im Deutschen Anwaltsverein sich da schon lange dafür ausgesprochen hat, als auch im Richterbund, wo es man skeptischer war, aber es auch eine Offenheit dafür gibt. Es natürlich wichtig ist, was konkret in dem Gesetzesentwurf steht. Also wir führen da ja lange schon eine Diskussion drüber und jetzt wird eben die Länderverbändeanhörung, die Ressortabstimmung und dann das parlamentarische Verfahren mit dem, ich denke, guten Entwurf eingeleitet. 2030 als Endpunkt ist, glaube ich, realistisch. Wir wollen gerne alle früher sein. 2026 für Staatsschutzverfahren bei den Oberlandesgerichten. Das ist quasi in 3 Jahren. Das ist auch relativ bald, muss man sagen. Aber man braucht eben auch eine gewisse Zeit, um sich da natürlich drauf vorzubereiten. Und es ist wichtig, denke ich, dass wir das jetzt in Gang bringen. Hinsichtlich des Revisionsrechts, wir brauchen keine weitere Tatsacheninstanz da. Da sind wir, glaube ich, alle relativ klar. Und ich habe auch großes Vertrauen in die Kolleginnen und Kollegen, in die Richterinnen und Richter, dass das aber auch nicht notwendig ist, weil die Prozesse gerade an den Landgerichten und Oberlandesgerichten, in Kammern und Senaten, die werden ordentlich geführt, die werden auch jetzt gut geführt. Es ist eine zusätzliche Hilfestellung, die viele Länder schon eingeführt haben, denn es viele gute Erfahrungen gibt, die auch in einer digitalisierten Zeit, die wir haben und in der Justiz auch erreichen wollen, wo wir eben drüber geredet haben, glaube ich, auch einfach geboten ist jetzt.
Ja. Herr Müller, 2030, ehrgeizig genug? Oder würden Sie sagen, ach, ich brauche die gar nicht so?
Oder sehen Sie es generell noch kritisch?
Ja.
Wir haben ja schon häufiger diskutiert und Sie dürften mich insoweit kennen, dass ich mir grundsätzlich eine große Offenheit bei der Bewertung auch solcher Fragen gönne. Ich sehe keine ganz grundsätzlichen Probleme. Die Dinge, die im Moment im Vorfeld diskutiert werden, sind ernsthaft. Ich könnte jetzt abkürzen und sagen, das, was mein Kollege Helge Limburg gesagt hat, dahinter kann ich mich ohne auf den konkreten Entwurf, einer von wenigen, der am gestrigen Abend mein Büro dann erreicht hat als Referentenentwurf, das zeigt auch was zur sozusagen Kadenz des Hauses, ich könnte mich den Ausführungen ganz weitgehend anschließen. Ich glaube, ich setze sehr, und da sind wir uns dann hier vorne einig, sehr auf die Klugheit der Richterschaft. Das hat sich in der Vergangenheit auch erwiesen. Man kann sich natürlich Gestaltungen vorstellen, in denen eine solche, ich sag mal, Ergebnisse aus einer solchen Aufzeichnung im Ergebnis missbräuchlich oder verzerrt eingesetzt werden können. Das gibt es auch heute schon. Und was Helge Limburg eben gesagt hat, ist richtig, trifft es auf den Kopf, ist ja eine sehr lebensnahe Betrachtung. Wenn wir jetzt darauf setzten, dass wir im Revisionsrecht einen riesigen Anfall bekämen, dann bedeutete das in Anwendung einer Kehrseitentheorie, im Moment wird so ungenau dokumentiert, möglicherweise ungenau fehlerhaft, dass man, dass dann eine Reihe von Dingen gar nicht weiter verfolgt werden kann. Diese Sorge habe ich nicht. Wie es im Einzelnen auszugestalten ist, dazu, wie gesagt, werden die weiteren Beratungen uns weitertragen. Ob 2030 zu wenig oder zu überambitioniert ist, naja, man muss ja bei der Diskussion seriös werden, und die Anforderungen, die an die Länder gestellt werden, die das umsetzen müssen, sind große. Auch die Richterschaft, auch die Anwaltschaft müssen geschult werden, weil man, glaube ich, durchaus feststellen kann, dass es auch von der Frage abhängt, wie die Aufzeichnung genau durchgeführt wird. Wenn wir Privatpersonen, die in ihrem Leben ein-, zweimal vor Gericht auftreten müssen, sozusagen mit Scheinwerfern in den Fokus stellen, dann verunsichern wir die. Je natürlicher und je weniger bemerkbar und je weniger störend eine solche Dokumentation erfolgt, desto sinnvoller ist es. Es gibt ja nur sehr wenige Prozesse in Deutschland, die durch mehr oder weniger Zufälle aufgezeichnet worden sind. Ich verfolge seit etwa 3 Jahren sehr intensiv, es beschäftigt mich sehr, die jetzt vor einiger Zeit veröffentlichten Tonbandmitschnitte des Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Und man merkt dort, dass diejenigen Personen, die gehört werden und die sich sehr ständig daran erinnern, dass vor ihnen ein Mikrofon steht, dass die sich anders verhalten als diejenigen, die dann in einem ganz natürlichen Redefluss sich entäußern, eingedenk auch der jeweiligen Rolle und der damaligen Rolle, die sie hatten. Das würde jetzt ebenfalls die Diskussion in eine andere Richtung aufweiten. Ich will Ihnen das jetzt nicht wiedergeben in der Nacherzählung, aber ich glaube, es hängt, um das zusammenzuhören, sehr davon ab, wie es konkret umgesetzt wird.
Okay, also ich sehe schon einen Grundkonsens, aber in der Praxis wird man noch sehen. Ich gucke jetzt hier nochmal in unser Publikum und möchte an meine Aufforderung von Anfang erinnern, falls es Fragen gibt oder Bemerkungen, Ergänzungen, dann wäre spätestens jetzt die Zeit. Ach, da kommt jetzt auch schon welche. Bitte auch vorstellen, sagen, wer Sie sind.
Ja, Peter Heidt, Sprecher für Menschenrechte der FDP-Fraktion. Kollege hat mich dann doch herausgefordert, zum Völkerstrafrecht was zu sagen. Wir haben das sehr bewusst gemacht, weil wir gerade im Ausschuss für Menschenrechte und im Auswärtigen Ausschuss sehr viel Expertise in allen Fraktionen, auch in der Unionsfraktion haben. Ich freue mich auch auf den Austausch in diesem Thema. Deshalb war das sehr bewusst, dass wir das dahin geschoben haben. Und da waren wir uns sehr einig. Und ich glaube auch, dass die Kollegen von der Union aus diesem Auswärtigen Ausschuss das gar nicht so schlecht gefunden haben, dass wir das gemacht haben. Und ich bin auch Anwalt und Mitglied im DAV. Und ich möchte eigentlich in die Runde mal fragen, ich komme aus Hessen, mein Eindruck, ich freue mich, dass wir einen neuen hessischen Justizminister haben, der viel aufzuräumen hat. Mein Eindruck ist, dass viele Bundesländer, was Digitalisierung angeht, stehen geblieben sind, nicht weitergemacht haben. Wenn ich in Hessen eine Akte von der Staatsanwaltschaft haben will, dauert das 3 Monate zwischen der Verfügung des Staatsanwaltes, bis sie bei mir ankommt. Nur das dauert 3 Monate. Das ist für mich mittlerweile schon, ich bin Strafverteidiger, frage, ob wir noch einen Rechtsstaat an der Stelle haben, war ich ganz ernsthaft. weil sie nur nicht ordnungsgemäß verteidigen können, wenn sie keine Aktenansichtsordner kriegen.
Und ist das Ihre Frage?
Und da frage ich mich so ein bisschen, ob wir nicht als Bund den Bundesländern mehr Druck ausüben sollten, dass sie insgesamt ihren Bereich aufräumen müssen. Das geht bei der Digitalisierung los, geht bei Stellen los, ganz viel Bereich. Ich glaube, im Justizbereich in den Bundesländern ist ganz viel im Argen.
Ja, das gebe ich mal hier in die Runde. Wer möchte? Herr Limburg?
Ja, vielleicht vielen Dank, Herr Kollege. Ganz kurz zum Ersten. Ich hatte mich da vorhin nur kurz zurückgehalten, aber ich glaube, Herr Kollege Müller, in der Tat, ich finde, es hätte gute Gründe gegeben, die Frage eines Tribunals im Rechtsausschuss zu behandeln. Wir werden sie jetzt mitberaten, gleichwohl ausführlich behandeln, aber der Auswärtige Ausschuss ist in Wahrheit auch kein Abstellgleis, wie Sie das formuliert haben, sondern in der Tat ein bedeutsamer Ausschuss. Und es geht ja um die Abstimmung mit den internationalen Partnern. Also zu den Bundesländern, ich bin ja in der Frage befangen, weil ich 13 Jahre lang Justizpolitik im Bundesland Niedersachsen gemacht habe, in Regierung und Opposition. Insofern kann ich da so ganz pauschal nicht mit einstimmen. Sagen wir mal so, ich glaube in der Tat, hatte ich vorhin ja auch gesagt, dass wir alle gemeinsam ein großes Interesse daran haben müssen, in der Digitalisierung, in der Justiz, in Bund und Ländern einen großen Schritt nach vorne zu machen und zwar schnell. Und dem soll dieser Digitalpakt, den wir anstreben, dienen und dafür sind jetzt Haushaltsmittel bereitgestellt. Was die Stellenbesetzung angeht, muss man ehrlich aber sagen, ist zumindest meine Erfahrung eher aus den Ländern, dass es gar nicht das Problem sozusagen des Einstellens der Stellen gibt. Es gibt viele offene Stellen in den Bundesländern und es werden leider gerade in den etwas jüngeren Bundesländern in absehbarer Zeit noch mehr unbesetzte Stellen. Wir haben natürlich das Riesenproblem als öffentlicher Dienst nach wie vor, dass wir nicht genug Bewerberinnen und Bewerber haben. Also ich weiß, dass die Hauptfrage auch gerade im Justizbereich ist, wie bekommen wir die Stellen tatsächlich besetzt? Und zwar nicht nur die Stellen von Richterinnen und Richtern, Staatsanwälten, Staatsanwälten, sondern auch die Stellen im Justizverwaltungsdienst oder sogar im Justizwachtmeisterdienst. Das ist die große Herausforderung. Das heißt, was die Länder, aber auch da, wir das gar nicht auf die Länder abwälzen, sondern in Kooperation mit dem Bund hinbekommen müssen, ist erstens die Vorzüge, die der öffentliche Dienst jetzt schon hat, stärker herauszustreichen. Das sind verlässliche Arbeitszeiten, überhaupt verlässliche Arbeitsrahmenbedingungen, Möglichkeiten von Teilzeit auf Vollzeit zu wechseln und umgekehrt. Und zweitens dann schon zu schauen, wo der öffentliche Dienst in seiner Einstellungspraxis vielleicht doch noch zu verkrustet, zu starr ist und zu unflexibel darin, auch Leute mit vielleicht nicht ganz geradlinigen Berufswegen, auch Leute, die vielleicht schon etwas Berufserfahrung haben und dann quer wechseln wollen, die auch in den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Da brauchen wir, glaube ich, mehr Flexibilität und mehr Dynamik in allen Bundesländern und im Bund, um diesem gerecht zu werden.
Also Herr Limburg hat durchaus auch Verständnis, nicht so viel Druck, ne? Da sind Sie vielleicht nicht so zufrieden mit, aber gibt es noch andere Fragen?
Ich würde vielleicht
Fragen?
Ganz kurz, weil ja, ich ja angesprochen worden bin und ich mit dem Kollegen Heidt anlässlich der Debatte im Plenum, wir saßen durch einen Zufall nebeneinander, das Thema schon vertieft hatte, das sollten die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ich teile seine Meinung ausdrücklich nicht. Und es, ohne dass ich da Vertraulichkeiten verletze, will ich zu meinem Kollegen Limburg sagen, es gab natürlich auch Ansprachen an mich aus Mitgliedern anderer Fraktionen, wir beide wissen, wer gemeint ist, die sich durchaus jetzt erstmal etwas verwundert über diesen abweichenden Verweisungsbeschluss der Ampelmehrheit geäußert haben. Ja. Weil es ihm tatsächlich Wunder nimmt. Und ich will auch sagen, weswegen ich es im Rechtsausschuss für den richtigen, das ist eine eher formale Frage, aber ich will das durchaus aufweiten, das Thema, für einen richtigen Ort halte. Meine Fraktion führt mit Bewerberinnen und Bewerbern für Richterstellen an obersten Gerichten und am Verfassungsgericht regelmäßig Vorstellungsgespräche. Und zwar nicht nur mit denjenigen, die von unserer Fraktion, aus unserer politischen Familie vorgeschlagen werden, sondern idealerweise auch mit anderen. Und bei einem Gespräch in der jüngeren Vergangenheit gab es insofern von einem Kandidaten, einer Kandidatin, einen, wie ich finde, sehr beachtlichen Hinweis. Die Person hat Erfahrung in solchen internationalen Verfassungen. Und sagte, sie wünschte sich für die Zukunft vielmehr, dass auch Erfahrungen, die dort gewonnen werden, bei uns stärker in die Rechtspolitik eingepflegt und eingebaut werden. Und davon könnten wir stärker noch als bisher enorm profitieren. Es gab das konkrete Beispiel von der Person, die uns anriet, beispielsweise nach Großbritannien zu schauen. Dort klappt das offensichtlich besser. Und das ist ein, wie ich finde, ein sehr wichtiger Ansatz, den ich in unserem Gespräch, Kollege Heidt, noch gar nicht so vor Augen hatte, den ich jetzt gewonnen habe. Und das spricht vielmehr tatsächlich für, das mag die Öffentlichkeit nicht weit interessieren, dafür, dass das ein im Kern rechtspolitisches Thema ist. Die Kolleginnen und Kollegen, das habe ich im Übrigen gar nicht abgesprochen, im Auswärtigen Ausschuss, auch im Menschenrechtsausschuss, werden das Thema auch sachkundig beraten. Aber rechtspolitisch, und da bleibe ich bei meiner Wortwahl, ist das zunächst jedenfalls nicht das Gleis, das schnell sehr viel weiterführt.
Okay, da hören wir schon eine kleine Relativierung, aber ich möchte jetzt wissen...
Das war reine Freundlichkeit.
Ja, total. Das Motiv ist ja dann durchaus offen. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Sonst würde ich hier tatsächlich gerne noch mal kurz weitermachen. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich würde aber gerne, weil das auch so wahnsinnig aktuell ist und Planungsbeschleunigung auch ja schon Stichwort war, was hier vorhin fiel. Es ist ja in der Ampel, zumindest auf Ministeriumsebene, ja vieles dann doch nicht ganz so einig, wie das jetzt hier wirkt. Also wir haben insbesondere bei der Planungsbeschleunigung offensichtlich ja sehr unterschiedliche Auffassungen einerseits zwischen dem Bundesjustizministerium und dem Bundesverkehrsministerium auf der einen Seite und dem Umweltministerium, also den Grünen, auf der anderen Seite. Stichwort ist, welche Infrastrukturvorhaben darf man denn beschleunigen, welche sollte man beschleunigen? Welche lieber nicht? Stichwort, also soll quasi die ganze VGWO-Novelle, die jetzt Herr Buschmann anstrebt, auch für die Schiene und vor allen Dingen für die Straße gelten oder nicht? Wird denn dieser Konflikt, den wir hier jetzt auf Ministeriumsebene sehen, auch im Bundestag dann weitergetragen werden oder sind die Rechtspolitiker oder verlaufen die Fronten eher quasi zwischen den Fachpolitikern, also will sagen den Juristen und auf der anderen Seite den Umweltpolitikern zum Beispiel. Herr Limborg, da vielleicht dazu zunächst mal was
ja,
sagen.
Ja, würde ich eine klassische Juristenantwort, das kommt darauf an.
Ja. Naja, also machen wir es mal sehr konkret. Also
ja, nein, ich meine es, kommt, es kommt darauf an, welches Ergebnis die Ministerien uns vorlegen. Natürlich ist das Parlament nicht dafür da, einfach abzunicken, was die Regierung vorschlägt. Erleben wir gerade auch in vielen Bereichen, sondern wir werden uns in der Tat, wir aus der rechtspolitischen Brille, andere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachbereichen, das sehr genau anschauen, was da vorgelegt ist. In der Tat kann ich aus voller Überzeugung sagen, auch als Grüner, wir anerkennen den Bedarf, weil wir gerade, das haben wir vorhin ja schon mehrfach angesprochen, in der größten Energiekrise der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland uns befinden, dass wir gerade im Energiebereich zu einer deutlichen Beschleunigung kommen müssen.
Genau, klar.
Daraus folgert für uns nicht zwingend, dass das in allen möglichen Planungsbereichen so gelten muss, weil eben andere Bereiche erstens nicht so krisenbehaftet sind, zweitens, weil natürlich die Eingriffe in Umwelt und Natur, weil wenn Sie an große Infrastruktur denken, wie große Autobahntrassen denken, viel erheblicher sind, als wenn Sie an einzelne Windparks und Windräder denken. Das sind ja verschiedene Dimensionen und darum finden wir es auch wirklich richtig, dass man da verschiedenen Formen der Planung und der Beteiligung rangeht. Ich weiß, dass das viele in der FDP anders sehen. Wir werden jetzt sehen, was die Ministerien für einen Kompromiss aushandeln.
Also offensichtlich, also das war jedenfalls mein Stand gestern, ich weiß gar nicht, ob der so valide ist, dass er sozusagen überhaupt dauerhaft, also von Dauer ist, war eben einfach, dass man sich tatsächlich auf den großen Anwendungsbereich geeinigt hat, also konkret auch Schiene und Autobahn. Autobahn ist vielleicht ja dann auch noch etwas, was sehr an einem Extrem sozusagen ist, steht. Aber die Schiene zum Beispiel, die Vorbehalte der Schiene, haben insbesondere bei den Grünen, haben mich doch dann durchaus gewundert.
Naja, gut. Wir verhandeln ja eine VWG-UNO-Welle auch nicht so, dass wir ganz einzeln schauen, was finden wir gut, was finden wir schlecht und so müssen wir dann die Rahmenbedingungen machen. Ne? Sondern die Frage war halt mehr eine strukturelle, sagt man, das gilt für die Planung der erneuerbaren Energien im Energiebereich oder erweitert man das um den Verkehrsbereich. Ich finde nicht, dass man gerade aus rechtspolitischer Sicht nicht anfangen kann, einzeln zu pinken, welchen Verkehrsträger finden wir gut. Dann müsste ich ja im Extremfall
Warum
sagen,
nicht?
Ja, weil das einfach rechtssystematisch nicht logisch ist. Dann müsste ich ja im Extremfall sagen, als Grüner, bei Autobahnen muss es ganz lange dauern und schwierige Beteiligungsrechte und bei Fahrradschnellwegen aber nicht, die müssen ganz schnell vorangehen. Das ist dann doch nicht meine Haltung. Der Ansatz war zu sagen, naja, wir haben eine besondere Situation im Energiebereich, da müssen wir sehr schnell zu sehr viel mehr Ausbau kommen und zwar in allen Formen der erneuerbaren Energien, ausdrücklich in allen, Offshore, Onshore, Wind, Solar, Auch den ganzen Bereich der Wärmegewinnung, wobei der natürlich planungsrechtlich weniger Schwierigkeiten macht, nicht gar keinen, aber weniger. Auch da, wo es vertretbar ist, naturschutzrechtlich vertretbar, auch Wasserkraft. So, das ist die große Krise, die wir haben. Und dann hat das insbesondere das Verkehrsministerium nach meiner Meinung gesagt, naja, wir wollen halt auch im Infrastrukturbereich schnell vorankommen, deswegen müssen wir das reinnehmen. Aber dann kann aus meiner Sicht ein sinnvoller Kompromiss nicht sein, zu sagen, wir schauen uns einzelne Verkehrsträger an, sondern man muss dann schon strukturelle Entscheidungen treffen.
Wobei man natürlich als Bahnkundin auch sehr gerne hätte, wenn es mal bei der Schiene ein bisschen schneller gehen würde. Vielleicht noch Frau Helling-Plaaf sozusagen als um den...
Sie sprechen mir aus dem Herzen.
Ja, also Sie haben ja erstmal die abstrakte Frage gestellt, sozusagen tragen wir irgendwelche Auseinandersetzungen oder Diskussionen, sind es ja oft auch nur, die zwischen Häusern stattfinden, irgendwie auch auf die Parlamentsebene runter. Und das ist, kann man, glaube ich, sagen, das ist nicht so. Sondern wir diskutieren unsere Ansätze, die Häuser diskutieren ihre Ansätze. Manchmal ist es deckungsgleich, manchmal ist es nicht so. Manchmal haben wir ganz andere Dinge, die wir sehen. Und so muss es, glaube ich, auch sein. Denn wir kontrollieren ja unabhängig von Fraktionszugehörigkeit schließlich auch als selbstbewusste Parlamentarier die Bundesregierung. Dann aber jetzt zur inhaltlichen Frage, was sollte da umfasst sein und wie sieht es mit Straßenprojekten aus? Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Neben meinem Wahlkreis liegt die jetzt auch schon öfter in den Deutschen Bundestag Eingang gefunden habende Rahmedetalbrücke, ein Brückenbauwerk, das sehr lange gesperrt ist.
Stichwort Lüdenscheid natürlich,
genau.
Ne? Eine Stadt kurz vorm Kollaps.
Eine Stadt, eine ganze Region, wenn man ehrlich ist, die massiv darunter leidet und die wirtschaftlich natürlich auch sehr geschwächt wird. Und da sehe ich es schon als zwingend anzuschauen, wie man solche Schäden, die entstehen können, für die Bevölkerung, für die Menschen vor Ort, die eine ganze Region ausbluten lassen können, wie man da schaut, dass man durch schnellere Planung dazu kommt, dass man da auch die Schäden minimiert.
Hm. Herr Müller wollte sich noch äußern zu dem Thema.
In aller Kürze, ja, weil das eine spannende Diskussion ist und es hat uns schon etwas verwundert, dass sich die Kolleginnen und Kollegen der Ampelfraktion, die ja auch selbstbewusste Parlamentarier sind, dem Gedanken nicht öffnen wollten, dass wir im Rahmen der Selbstbefassung mal eine Anhörung im Rechtsausschuss zu den Folgerungen der Klimagesetzgebung durchführen. Und da können genau solche Gesichtspunkte nämlich ziemlich freigeistig und ohne, dass es tatsächlich an einem Gesetzentwurf eines Ministeriums haftet, diskutiert, erörtert werden. Das ist ein bisschen schade. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass man diese Haltung in den Koalitionsfraktionen noch verändert. Ich glaube, es wäre der Sache angemessen.
Frau Helling-Plaa hat eben sehr schwer geseufzt, deswegen möchte ich
ich kann das verstehen, ich hätte es an ihrer Stelle möglicherweise auch getan.
Ehrlich gesagt kenne ich es so, dass Fraktionen durchaus auch selbstbewusst eigene Veranstaltungen durchführen, wenn sie sich für Themen interessieren.
Sie sind herzlich eingeladen, regelmäßig an den Veranstaltungen der CDU-CSU.
Wir machen das sehr regelmäßig, deswegen weiß ich nicht, warum Sie so sehr...
Das wird einen grenzenlosen Erkenntnisgewinn für Sie herbeiführen. Das ist so. Ich glaube allerdings, dass tatsächlich dieses vielschichtige Thema Klimaschutz, umgehen mit der derzeitigen Regulierung, umgehen mit den entsprechenden Urteilen des Bundesverfassungsgerichts. Das wäre eine sinnvolle Fragestellung, die sich der Ausschuss, der im Moment nicht, ich hatte das eingangs gesagt, an Überarbeitung leidet, zumuten sollte.
Jetzt wollen wir die Gelegenheit nutzen. Wir sind ja eigentlich auch schon fast quasi, also wir sind am Ende und können jetzt auf die nächsten 3 Jahre blicken, denn es ist ja keineswegs so, dass wir hier Bergfest feiern, sondern allenfalls das erste Jahr der Ampelregierung. Deswegen würde mich jetzt zum Schluss interessieren, was denn eigentlich die Vorhaben sind, vielleicht maximal 2, die Sie jetzt mal nennen können, womit Sie sich beschäftigen wollen, worauf Sie besonders Wert legen, was Ihnen besonders am Herzen liegt. Wer möchte starten? Frau Eichwede?
Sehr, sehr gerne. Ganz kurz mit einer kurzen Vorbemerkung. Die Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, was ja gerade angesprochen worden ist, da da sind wir dran und da machen wir tatsächlich dauernd was, ja gerade im Bereich der Planungsbeschleunigung, wenn man über erneuerbare Energien nachdenkt und eben an konkreten Gesetzesvorhaben. Und da Herr Müller das gesagt hat, freuen wir uns natürlich über viele Zustimmungen der CDU-CSU-Fraktion im
Sie
Bereich von Klima und,
Sie sollten sich über
und
gute
Energie,
Ideen freuen.
Wenn wir darüber nachdenken, dass eben das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass hier die Rechte auch auf eine gute Zukunft der kommenden Generationen gewahrt werden müssen vor dem Hintergrund eben des Klimawandels. Die Punkte, die mir rechtspolitisch am wichtigsten sind, ist einerseits, ich freue mich tatsächlich sehr auf das nächste Jahr, wo wir uns ja sehr mit dem Strafrecht beschäftigen werden und beschäftigen wollen, dass man eben systematisch das Strafgesetzbuch durchguckt und Strafrecht als Ultima Ratio sieht, gegebenenfalls überholte Straftatbestände streicht, beziehungsweise überlegt, wie man da andersrechtlich mit umgeht. Als Beispiel der Tatbestand des Erschleichens von Leistungen, ein sehr wichtiger Punkt und, glaube ich, auch längst überfällig. Das wird ist glaube ich, ein Herzensanliegen, wenn ich auch die Kolleginnen und Kollegen angucke, der Ampelkoalition im Rechtsbereich. Und dann, was mir auch sehr wichtig wird, ist das, und wichtig ist, ist die Modernisierung des Familienrechts, dass man da guckt, dass man im Sinne der Rechte von LGBTQI, von Mitmutterschaft, bei der Kindererziehung, die Fragen der Verantwortungsgemeinschaft einfach das Rechtssystem auf den Stand der Zeit bringt. Das sind jetzt die großen Themen quasi genannt und nicht die ganz konkreten Vorhaben, über die wir dann sicherlich auch hier beim DRV noch in den nächsten Jahren weiter diskutieren werden, wo ich mich sehr darauf freue.
Genau. Herr Limburg.
Ja, Frau Eichwede hat in der Tat schon die großen wichtigen Themen gesagt. Auf die freue ich mich auch. Ich möchte aber noch zwei weitere Beispiele nennen. Die Novellierung des Sanktionenrechts hatte, glaube ich, Frau Helling-Plafon angesprochen, ist jetzt ja schon eine Besprechung, also dass wir im Bereich der Ersatzfreiheitsstrafe von den hohen Zahlen der Ersatzfreiheitsstrafen wegkommen, sondern viel stärker reduzieren und vermeiden. Finde ich auch einen wichtigen Aspekt, auch für viele davon Betroffenen. Und um noch einen weiteren Aspekt, der sozusagen im Randbereich sich des Familienrechts bewegt, die Novellierung des Namensrechts, freue ich mich sehr drauf. Das klingt schon mal so ein Randrechtsbereich, ja gut, Namensrecht, aber Sie glauben gar nicht, wie viele Zuschriften wir bekommen von Familien, von Bürgerinnen und Bürgern, die unter dem gegenwärtigen, sehr restriktiven, sehr rigiden deutschen Namensrecht tatsächlich leiden, gerade binationale Paare oder auch verschiedene andere Patchwork-Konstellationen. Und da finde ich wichtig, dass wir das Namensrecht an die Lebensrealität der Menschen im 21. Jahrhundert anpassen.
Gut. Frau Helling-Pla.
Ja, es wird natürlich immer schwieriger, weil die Kollegen auch meine Lieblings- oder die Projekte, die ich für wichtig erachte, genannt haben. Ich glaube, dass wir im Bereich der Digitalisierung trotzdem noch weitergehen. Da ist jetzt schon vieles begonnen, aber zum Beispiel die Veränderung der ZPO auch, die Anpassung im Bereich 128a ZPO und die Ermöglichung, dass jedenfalls, wenn die Parteien sich einig sind im Rahmen der Dispositionsmaxime, dann auch Video verhandelt werden soll. Das wäre mir ein wichtiger Punkt. Und im Familienrecht würde ich über das, was die Kollegin Eichwede hinausgeht, als Exempel noch das Unterhaltsrecht nennen, wo es mir sehr wichtig ist, dass wir auch die zunehmend gleichberechtigte Übernahme von Elternverantwortung durch beide Elternteile im Unterhaltsrecht besser abbilden und die entsprechenden Betreuungsanteile, die da übernommen werden.
Und ich nehme an, von Herrn Müller gehören wir jetzt andere Lieblingsprojekte, oder? Jedenfalls.
Auch ich mache es dann ganz gerne konkret, wobei ich gespannt bin auf die Veränderungen im Sanktionenrecht, denn dort schwelt ja auch ein mittlerweile nicht mehr unter der Decke zu haltender Streit zwischen dem Justizministerium von der FDP geführt und dem SPD-geführten Innenministerium. Ich mache es ganz konkret. Unsere Wünsche in der Opposition sind dann zunächst überschaubar. Und wir wünschen uns einfach, dass die Themen, die seit Wochen und Monaten geschoben werden, tatsächlich angegangen werden.
Sagen Sie eins?
Ja, ich sag Ihnen zwei.
Sehr gut.
Das ist einmal das Recht, die Regelung des zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach 64 Strafgesetzbuch. Das wird, ich glaube, jetzt seit knapp einem halben Jahr regelmäßig geschoben. Und ich glaube, dass wir auch nach dem Spruch, den wir erfahren haben, das Thema, wie gehen wir mit IP-Adressen tatsächlich rechtssicher, verfassungskonform um Kinder vor sexueller Gewalt zu schützen, dass das nicht weiter aufgeschoben werden darf, so wie es im Moment passiert, sondern auch kurzfristig aktuell einer Klärung zugeführt werden muss.
Gut, also jetzt haben wir eine ganze Menge Dinge gehört, mit denen Sie sich beschäftigen wollen und werden. Wir sind jetzt am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich darf mich sehr, sehr herzlich bedanken bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier des Podiums. Sonja Eichwede von der SPD, Helge Limburg von den Grünen, Katrin Hellingpaar von der FDP und eben Carsten Müller von der CDU.
Wir dürfen die Freunde der CSU, für die ich dann auch mitsitze,
ja, hier keinesfalls vergessen. Union.
Sehr richtig. Alles richtig gemacht.
Mir bleibt, mich für Ihr Interesse zu bedanken und auf die nächste Folge des Podcasts Zurechtgehört hinzuweisen. Diese wird sich nämlich mit dem Thema 100 Jahre Maria Otto beschäftigen. Und Maria Otto, das wissen sicherlich viele inzwischen hier, war die erste deutsche Rechtsanwältin und erhielt im Dezember 1922 ihre Zulassung. 100 Jahre ist es her. Diese Folge wird voraussichtlich am 6. Dezember erscheinen. Ich sage bis dahin herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Nikolaus-Folge. Sehr schön.
Tschüss.